NDR 2 Spezial, euer Thema mit Katrin Schlass. Albtraum Wohnungssuche. Muss der Staat mehr machen oder sind jetzt Bauherren und Vermieter gefordert?
Ja, wenn ihr in der letzten Zeit vielleicht eine Wohnung gesucht habt, dann ist euch das vielleicht auch passiert. Erstens dauert es lange, bis man was halbwegs Passendes und Bezahlbares auch findet. Und dann sind da wohl noch viele andere, die die Wohnung auch gerne haben wollen. Warum ist das so schwierig und vor allem, warum wird das Problem gefühlt immer größer und das nicht nur in den größeren Städten? Darüber wollen wir heute Abend mit euch sprechen, hier im NDR 2 Spezial euer Thema. Bei mir im Studio Petra Memmler, Geschäftsführerin beim Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen, Landesverband Hamburg. Einen schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Schön, dass Sie da sind. Und Rolf Bosse, Vorsitzender vom Mieterverein Hamburg. Schön, dass Sie da sind.
Danke, schönen guten Abend.
NDR 2 Spezial. Euer Thema ist hier und da geht's um den Albtraum Wohnungssuche. Ja, eine passende und bezahlbare Wohnung zu finden, das ist das eine. Der passende Wohnort, das andere. Josephine wohnt in Geesthacht, arbeitet aber in Hamburg. Wie zufrieden bist du damit?
Ja, es ist okay. Also es ist besser als gar nichts. Aber ich hätte halt schon gerne eine Wohnung in Hamburg, damit dann mein Arbeitsweg nicht so weit ist. Also ich muss sagen, ich bin sowieso froh, dass ich eine jetzt in Geesthacht bekommen habe. Da bin ich jetzt erst kürzlich hingezogen, weil das halt einfach näher an Hamburg dran ist und besser zu erreichen von Hamburg. Aber es wäre schon schön, wenn mein Arbeitsweg jetzt irgendwie nur eine halbe Stunde wäre statt einer Stunde oder noch länger.
Mhm. Und wie einfach oder schwierig war es für dich, die Wohnung in Geesthacht zu finden?
Super schwer. Also ich habe über zwei Jahre habe ich nach einer Wohnung in Geesthacht gesucht, auch in Hamburg. Also Hamburg habe ich ja später angefangen zu suchen. Und dann ja, war ich mega froh, dass ich überhaupt eine Wohnung dann bekommen habe, weil in Geesthacht ist der Wohnungsmarkt halt auch sehr angespannt, weil es ja direkt auch an der Grenze zu Hamburg liegt und die Wohnungen dort sind auch sehr teuer.
Und wäre für dich auch ein WG-Zimmer in Hamburg in Frage gekommen?
Also ich habe schon drüber nachgedacht tatsächlich, aber das wäre dann jetzt quasi auch ziemlich blöd für mich, wenn ich jetzt meine ganzen Möbel und alles wieder abgeben müsste, um dann nach wieder mir alles neu zu kaufen. Und ich habe auch viele Horrorgeschichten über so WGs gehört, also deswegen bin ich etwas abgeschreckt auch von WGs. Aber ich habe mich tatsächlich auch einmal auf so eine WG beworben, weil die klang so nett, dass ich dachte so, ach ja, das kann man ja auch mal probieren. Aber ich habe jetzt nicht so speziell danach gesucht, auf jeden Fall.
Josephine, dann vielen Dank, dass du uns sozusagen deine Situation beschrieben hast. Ja, dir wünsche ich, dass sich das irgendwie zurechtruckelt und du dich mit deiner Situation gut arrangieren kannst. Vielen Dank. Ja, und wir fragen gleich mal unsere Expertin im Studio. Petra Memmler ist Geschäftsführerin beim Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen, Landesverband Hamburg. Warum hat Josephine denn in Hamburg nicht so gut eine Wohnung finden können?
Ja, es ist ganz unbestritten, Entschuldigung, dass der Hamburger Wohnungsmarkt sehr, sehr angespannt ist. Wir haben praktisch keine Leerstandsquoten, wir haben nur eine relativ geringe Fluktuation. Das heißt, es kommen auch nur pro Jahr relativ wenige Wohnungen an den Markt im Vergleich zu der Nachfrage, die ja ständig steigt durch Zuzug und dadurch, dass die Hamburger Bevölkerung eben auch wächst. Und deswegen ist es sehr schwer. Ich stehe jetzt natürlich hier für den VNW, für die rund 750.000 Einwohner in Hamburg, die in unseren 300.000 Wohnungen das Glück hatten, eben eine gute und bezahlbare Wohnung zu finden. Aber natürlich müssen wir uns noch viel mehr kümmern um die Menschen, die suchen und eben nicht finden.
Ja, und das ist das Stichwort für Rolf Bosse, Vorsitzender beim Mieterverein Hamburg. Ja, wie oft stehen bei Ihnen wirklich Menschen auf der Matte vielleicht sogar auch und sagen, können Sie uns vielleicht helfen oder kommen die gar nicht erst so weit?
Doch, das passiert häufiger. Wir haben also öfters Anfragen von Menschen, die erwarten, dass wir ihnen auch bei der Wohnungssuche helfen können. Das können wir nur ganz bedingt tun, weil wir eben keine Wohnungsvermittlung sind. Wir können natürlich Tipps geben, aber das sind jetzt auch keine wahnsinnigen Geheimtipps oder so etwas. Und wir stellen halt wirklich fest, dass die Verzweiflung ziemlich groß ist. Wir haben Menschen, die suchen sehr, sehr lange eine Wohnung. Wir haben Menschen, die leben in völlig unzureichenden Wohnverhältnissen, also mit einer Familie von 5 Personen auf irgendwie 2 Zimmern oder eben auch Leute, die sich eigentlich schon längst getrennt haben und dann eigentlich nicht mehr zusammenwohnen wollen, die können das auch nicht vollziehen. Also das sind ganz schwierige Schicksale da.
Ich will mich nicht beklagen, ist das Stichwort. Es geht um den Albtraum Wohnungssuche. Wir haben gerade schon gehört, manche wohnen im Zweifel lieber auswärts und nehmen in Kauf zu pendeln. Das hat uns Josephine gesagt. Und Josephine gehört mit zu der NDR Fragt Community. Das ist sozusagen ein Kollegenkreis bei uns, der danach fragt, in diesem Fall nach der Wohnungsnot und der Wohnungssuche in Norddeutschland ganz gezielt. Und da hat Josephine mitgemacht, genauso wie Lena. Lena studiert in Harburg. Die Frage an dich, wie weit wohnst du denn entfernt?
Ja, also ich wohne in Harburg, ziemlich dicht an der Technischen Universität und hier so auch an der S-Bahn-Station ziemlich dicht dran. Und dementsprechend ist das doch eher ein angespanntes Wohnverhältnis hier, eine ziemlich kleine Wohnung. Und man liest immer wieder so von Messerstechereien am Bahnhof und fühlt sich dementsprechend auch nicht so wohl.
Und warum hast du dich trotzdem für diese Wohnung entschieden und nicht, wenn du sagst, du wohnst nahe der S-Bahn, vielleicht eine sogar größere Wohnung außerhalb genommen, um dem Ganzen zu entgehen?
Also der Hauptgrund war, dass ich halt jetzt im Moment noch hier studiere und nicht so einen weiten Anreiseweg haben wollte, beziehungsweise war mein Kriterium, ich möchte in einem Radius wohnen, den ich mit dem Fahrrad bewältigen kann und wo ich nicht jeden Tag auf ein Fahrzeug wie mein Motorrad oder die Bahn angewiesen bin. Die Tage, wo die Bahn gestreikt hat, waren die Hörsäle leer, weil kaum ein Student hier hinkommen konnte und davon wollte ich einfach nicht mehr abhängig sein.
Und wo siehst du jetzt das größte Problem? Also wenn du sagst, da ist der Standort der Technischen Uni, aber offenbar gibt es Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden, in der sich jemand wohlfühlen kann, zumindest du dich wohlfühlen kannst. Wo siehst du da das Problem?
Gut, ich glaube, es sollten vielleicht auch mehr studentische Wohnungen wirklich hier sein. Da ist jetzt auch nicht so viel in der Gegend. Und so grundsätzlich wäre eigentlich wahrscheinlich eine mehr Durchmischung einfach schöner, wenn man mehr Studenten gemischt hätte mit vielleicht besser Situierten und mit schlechter Situierten irgendwie gemischt, weil sich dann vielleicht nicht so schnell so einzelne Gruppen ausbilden, die untereinander sich kennen, aber wo eben zwischendrin kein Kontakt besteht.
Und wer sollte aus deiner Sicht sich darum kümmern, dafür sorgen?
Das ist natürlich die große und schwierige Frage, denn einerseits wollen wir natürlich keine Diktatur und keine Verbotspolitik oder wie auch immer da irgendwelche Schlagworte sind, sondern wir wollen ja irgendwo auch frei und selbstbestimmt leben können und damit entstehen, glaube ich, solche Probleme praktisch automatisch. Ob man da jetzt vielleicht finanziell Anreize setzen kann oder der vom Staat vielleicht gesagt wird, es muss bestimmte Wohnungen müssen vielleicht Studenten oder von mir aus auch Auszubildenden etc. vorbehalten sein, um somit vielleicht eine Durchmischung irgendwie hinzubekommen. Aber grundsätzlich ein ganz schwieriges Thema, sonst wäre es ja wahrscheinlich auch schon lange gelöst, wenn das einfach wäre.
So ist das, sagt Lena aus Harburg. Und sie hat eben mitgemacht bei NDR Fragt. Ist nicht repräsentativ, aber da machen so viele mit, dass man ein sehr gutes Stimmungsbild bekommen kann hier. Die Kolleginnen und Kollegen, die sich bei uns im NDR um diese Fragen kümmern. Ja, und da gehen wir das doch direkt mal weiter. Ein ganz interessanter Aspekt, die Durchmischung fehlt, sagt Lena aus Harburg. Petra Memmler vom Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen, in dem Fall aus Hamburg. Woran liegt das eigentlich, dass sich da solche Viertel rausbilden, wo man sagt, Mensch, eigentlich wäre es schön, wenn aus allen möglichen Richtungen Menschen zusammenwohnen würden, aber es konzentriert sich dann doch so auf bestimmte Gruppen.
Das ist eigentlich ein ganz altes Thema im geförderten Wohnungsbau, was in der Vergangenheit häufig mal zu Überlastung von Wohnquartieren geführt hat, weil eben ganz, ganz viele oder fast ausschließlich geförderte Wohnungen, die auch nur einer bestimmten Bevölkerungsgruppe eben vorbehalten sind, auf einer Stelle waren. Seit es in Hamburg seit 2011 das Bündnis für das Wohnen gibt, hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass wir den sogenannten Hamburger Drittelmix im Neubau zumindest, also da kann man das ja noch steuern, bei bestehenden Quartieren kann man das ja nur schlecht steuern, diesen Drittelmix installiert haben in den Bündnisvereinbarungen, der besagt, wenn jemand neu baut in einem größeren Quartier, dann sollte da ungefähr ein Drittel Mietwohnungen sein, frei finanziert, also ohne öffentliche Förderung, ein Drittel öffentlich geförderte Sozialwohnungen sozusagen und ein Drittel Eigentumswohnungen. Und damit versucht man sozusagen die Durchmischung in den neuen Quartieren zumindest herzustellen, damit es eben nicht zu so einer Segregation kommt, die dann häufig zu einer Überlastung und zu so Unwohlsein, wie es die junge Frau gerade beschrieben hat, führen. Und in den Beständen, also unsere Wohnungsunternehmen bewirtschaften ja hier in Hamburg seit vielen, vielen Jahrzehnten über 300.000 Wohnungen, da sorgt dann zumindest bei unseren Unternehmen sorgt der Vermieter dafür bei einer Neubelegung, dass die Mischung ungefähr ausgewogen ist, eben auch in einem einzelnen Gebäude.
Mhm. Und dazu die Frage direkt an Rolf Bosse, Vorsitzender vom Mieterverein Hamburg. Wie weit deckt sich das mit Ihren Erfahrungen?
Na, wir haben aber auch Gedankengrenzen eigentlich. Also ich kenne ja Hamburg durch meine Arbeit ziemlich gut und wir berichten auch immer in unserem Mieterjournal über die einzelnen Stadtteile und wir finden immer Menschen, die ihren Stadtteil lieben, die sich da richtig wohlfühlen und die da wunderbare Ecken finden. Und dann ist es aber auf der anderen Seite so, dass der Stadtteil, den ich kenne, den finde ich gut und da möchte ich dann vielleicht auch sein. Und ich gebe dann vielleicht auch dem anderen gar keine Chance. Allein die Elbe ist so eine Barriere in den Köpfen vieler Menschen, aus dem nordelbischen Bereich quasi nach Süden zu ziehen. Das ist für viele ganz, ganz schwierig.
Und ja da gut, weil man dann durch den Tunnel muss und das ist oftmals ein Problem.
Es gibt ja auch noch die S-Bahn und die Fahrradstrecken. Also ich wohne in Wilhelmsburg. Ich muss sagen, das ist ein wunderbarer Stadtteil zum Leben und ich bin ganz schnell am Berliner Tor. Das sind Dinge, die müssen sich, meine ich, einfach auflösen. Und da müssen wir alle einfach flexibel werden und uns gegenseitig da eine Chance geben. Aber ich glaube, die Durchmischung, die kommt natürlich auch durch Gelegenheiten so. Und wenn ich jetzt eben Stadtteile habe, die sind besser situiert, da gibt es teure Wohnungen, teure Wohnviertel, was weiß ich, gucke ich nach Blankenese, gucke ich in die Walddörfer oder so, da habe ich dann einfach gar nicht die Möglichkeit, wenn ich ein schmales Einkommen habe, da irgendwo Fuß zu fassen. Und auf der anderen Seite sage ich natürlich, wenn ich mir Blankenese oder sowas leisten kann, warum soll ich dann irgendwo anders hingehen und weil ich es natürlich auch kenne. Also ich denke, da haben wir schon Grenzen einfach, die sind da, die sind nicht gut und da kann die Politik nur im Großen und Ganzen drauf reagieren, indem zum Beispiel eben auch der Wohnungsbau da angekurbelt wird, wo die Leute dann gerne hinwohnen möchten oder das eben auch brauchen. Das sagt die Hörerin ja in Harburg, zum Beispiel auch studentisches Wohnen etablieren.
Jetzt wollen wir nicht nur auf Hamburg gucken. Ganz interessantes Ergebnis auch aus der NDR-Fragt-Umfrage. Da sagen nämlich 90% der Befragten in Lübeck und Kiel zum Beispiel, dass es da zu wenige bezahlbare Wohnungen gibt. Im Raum Goslar sind es 44%. Also insofern ergibt sich da doch ein ganz unterschiedliches Bild, auch was die Zufriedenheit angeht. NDR 2 Spezial, euer Thema ist hier und da geht es um den Albtraum für viele Wohnungssuche. Alexander Struck aus Norderstedt, wie geht es dir gerade in deiner Situation?
Ja, schönen guten Abend. Hallo. Und danke schön, dass ich mich mal dazu äußern darf. Gerne. Ich möchte das ganz kurz zusammenfassen. Ich bin vor 7 Jahren nach Norderstedt gezogen, bin vor etwas mehr als 4 Wochen durch das Bauamt der Stadt Norderstedt aus meinem eigenen Zuhause geholt worden, aufgrund Brandschutz und baurechtlichen Bestimmungen und einer nicht vorhandenen Zulassung. Bin als 47 Jahre alter Deutscher dann von der Stadt Norderstedt in eine Flüchtlingsunterkunft als Obdachloser eingewiesen worden und habe jetzt das Glück, ein 20 Quadratmeter Zimmer ab 1.7. zum Preis von 700 Euro warm mieten zu dürfen. Und ja, das ist so die Kurzvariante dazu.
Puh, ja, da ahnt man schon, dass da noch einiges mehr hintersteckt. Vielen Dank, dass du uns das erzählt hast. Die Frage an dich, welche Chance hast du denn jetzt, eine Alternative zu finden?
Ich habe gar keine Alternative, da ich aus Altlasten noch in der Schufa stehe. Mhm. Und zudem noch Erwerbsminderungsrentner bin und einfach das Gefühl habe, dass man als Mensch mit Schulden und gleichzeitig Rentner gar nicht mehr überhaupt befugt ist, in Deutschland noch eine Wohnung zu mieten. Und das ist egal, wo es ist. Es ist ganz einfach, die Gesetzesänderung müsste mal eine ganz andere sein. Und wenn ich sehe beispielsweise, was hier in Norderstedt gebaut wird, es wird niegelnagelneu gebaut. Mhm. Und da stehen Schilder vor, für jeden herzlich willkommen. Aber wer Schuldner hat und Rentner ist, der ist doch nicht herzlich willkommen. Und da müsste vielleicht mal irgendjemand ansetzen. Da müsste vielleicht mal irgendjemand irgendwo was ansetzen und einfach mal sagen, so, es muss mal Stopp sein, Schufa ist für Kredite oder wer weiß doch was. Der Mensch muss auch mal wieder zählen. So, und da habe ich in den letzten 7 Jahren nicht die wirkliche Chance gesehen, mal irgendwo eine Wohnung wirklich mehr anzugucken, ohne mit irgendwelchen Vorbelastungen da reinzugehen. Mhm. So, und ich sag mal, wo, ich bin nicht der Einzige in Deutschland, der Schulden hat. Mhm. Also gibt es noch ganz viele andere Millionen auch. Und wenn denen auch mal irgendwie sowas passiert, dann haben wir bald irgendwann eine Welle, dann haben wir nur noch Flüchtlingsunterkünfte oder Unterkünfte, wo Leute reinkommen, die am Rand der Gesellschaft stehen und die da auch nicht mehr rauskommen.
Ja, danke dir, Alexander. Und wir fragen direkt mal Rolf Bosse heute Abend hier vom Mieterverein Hamburg, der Vorsitzende. Ja, sind Ihnen solche Fälle auch schon begegnet?
Sowas ist uns auch schon begegnet. Also so wie Herr Struck das beschreibt, dass das Bauamt eine Nutzungsverfügung, also eine Nutzungsuntersagung verfügt aufgrund bestimmter Sachen, das hat es alles tatsächlich schon gegeben. Da muss ich wirklich sagen, in Ihrem Fall, Herr Struck, da ist es wirklich sehr krass, dass Sie dann tatsächlich untergebracht werden mussten und keine andere Wohnung Ihnen nachgewiesen werden konnte. Das ist sicherlich dem geschuldet, dass es einfach zu wenig Wohnraum gibt, der für solche vordringlich wohnungssuchenden Menschen dann vorgesehen ist. Das war mal anders, das hat sich aber leider in den letzten 30 Jahren stark verändert und da hat er völlig recht, da muss gegen angegangen werden.
Und auch wenn wir jetzt hier keine Ratgebersendung in dem Sinne sind, aber das ist ja nun wirklich ein Fall, wo man die Frage unbedingt mal stellen muss. Also welche Möglichkeiten hat er denn jetzt?
Er ist ein Bewerber auf dem Wohnungsmarkt, da hat er vollkommen recht. Und es gibt natürlich Wohnungen, die wären geeignet von der Höhe der Miete her, Sozialwohnungen. Um die bewerben sich aber eben viel zu viele Leute. Ja. Und dann sagte Frau Memmer ja auch, guckt die Vermieterseite an die guckt auf die Durchmischung auch der Wohnanlage. Und da ziehen dann Menschen wie Herr Struck vielleicht einfach den Kürzeren. Das ist eine ganz schlimme Sache, vor der wir hier stehen und für die wir insgesamt als Gesellschaft eine Lösung finden müssen.
Ja, Frau Memmler, was würde aus Ihrer Sicht jetzt da möglich sein? Denn wenn jetzt tatsächlich die Schufa-Auskunft entscheidet, hopp oder top, sage ich jetzt mal so lapidar, dann hat Alexander ja im Grunde wenig Chancen, da rauszukommen.
Ja, Herr Struck, das ist wirklich eine schlimme Situation. Also in Hamburg gibt es natürlich sozusagen eine behördliche Auffangstelle. Das sind die bezirklichen Stellen für die Wohnungsnotfälle und es gibt entsprechende Berechtigungsscheine. Aber das sagte Dr. Bosse ja auch gerade schon. Da gibt es natürlich viele Menschen, die sich drauf bewerben. Hamburg hat ein Riesenproblem auch mit Flächen von zugewanderten Menschen, die im Moment schon lange in Unterkünften leben und auch eine Wohnung suchen. Die brauchen auch solche sogenannten WA-Scheine. Ich kann nur sagen, unsere Mitgliedsunternehmen haben sehr umfangreiche Kooperationsverträge mit der Stadt, um solche Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Und dann hat eben jemand, der so einen Schein hat, auch einen Vorrang. Also der kann dann vorgeschlagen werden von der Stadt. Aber die Chancen würde ich jetzt auch jetzt nicht hochjubeln wollen. Das ist eine super schwierige Situation, wenn man so auf der Suche ist.
Alexander, vielen Dank, dass du uns von dir und dem, was du erlebt hast, erzählt hast. Und wir wünschen dir, sage ich jetzt einfach mal, wirklich von Herzen, dass sich dein Problem lösen lässt und du ja eine Möglichkeit findest, wieder eine Wohnung zu finden. Einen schönen Abend, sagen wir für dich. Carsten aus Braunschweig, du bist Vermieter. Wie viele stehen denn da regelmäßig bei dir auf der Matte, wenn es mal wieder eine Wohnung zu vermieten gibt?
Ja, schönen guten Tag erstmal. Das ist unterschiedlich. Kann man so pauschal nicht beantworten. Also die Nachfrage ist mit Sicherheit schon sehr stark da. Ich möchte als erstes vielleicht die Gelegenheit mal nutzen, allen meinen Mietern Danke zu sagen, die bei mir schon teilweise seit über 25 Jahren wohnen, wo wir uns wirklich in der Zeit natürlich schätzen gelernt haben. Und ich also grundsätzlich mache das jetzt seit über 30 Jahren und habe im Regelfall auch null Theater. Deshalb habe ich auch Lust, noch weiter Wohnungen zu vermieten und auch neue zu bauen. Aber ich habe, das hatte ich vorhin schon gesagt, seit jetzt über 2 Jahren einen Bauantrag laufen bei der Bauverwaltung der Stadt Braunschweig und es geht nicht vor und es geht nicht zurück. Ich möchte also 8 Dachgeschosswohnungen ausbauen. hätte schon Mieter, die sich dafür interessieren, nämlich die Kinder von den Leuten, die auch schon bei mir wohnen, die eine kleine Dachgeschosswohnung suchen, aber wir kommen nicht voran.
So, und wo hakt es jetzt da?
Ja, es hakt an Vorschriften, an Vorgaben. Früher war es so, da ist man also ins Bauamt gegangen und dann saß dort, ich sage jetzt mal ein Häkchen, eine Generation von Mitarbeitern, die hat gesagt, wir gucken mal, wie wir helfen können. Heute ist es so, na, man hat so das Gefühl, oh Gott, da kommt einer, der stellt einen Bauantrag, jetzt haben wir noch mehr zu tun. Und es hakt bei, ja, Entschuldigung, ich sage so, wie ich es empfinde und nicht nur ich alleine.
Ja.
Und es hakt beispielsweise daran am Brandschutz. Also es müssen die da drunter liegenden Wohnungen, sollen alle ertüchtigt werden. Die Wohnungen stehen da aber jetzt seit 60 Jahren und die werden ja gar nicht angefasst. Es wird jetzt nur oben der Dachboden praktisch ausgebaut. Eine Statik gibt es, die sagt, das geht alles. Aber es entwickeln sich halt in solch einem Prozess auch Fragen, die ich dann immer wieder, beziehungsweise der Architekt natürlich lösen muss, Lösungsvorschläge anbietet, aber das reicht dann noch nicht. Und dann, ich weiß nicht, was es alles gibt. Es gibt zig Sachen und es dauert natürlich auch, weil ja zig Ämter beteiligt werden. Also wir haben da auch nette Leute im Amt, das ist gar keine Frage. Also eine Dame, die da für mich zuständig ist, die macht das so gut sie das kann, aber die ist ja auch in ihrem System gefangen und hat natürlich auch Angst, irgendwas zu genehmigen, wo vielleicht doch noch ein Haar in der Suppe schwimmt. Und deshalb wird es dann lieber nicht genehmigt.
Das heißt, da kommen Sie auch mit Präsentkörben nicht weiter.
Das hat man früher gemacht, heute um Himmels Willen.
Nee, natürlich nicht. Wenn Sie wüssten, wie heftig genickt Frau Memmler hat, Petra Memmler vom Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen. Ja, wie schwierig ist das, wenn man da Wohnungen bauen möchte, die ja überall fehlen?
Ja, also war die Frage jetzt an mich gestellt?
Eigentlich
oder
an Frau Memmler. Da, aber bleiben Sie gerne bei uns, denn wir wollen
dabei.
Jetzt einmal die Expertise dazu holen. Was ist da los?
Ja, ich höre schon, dass Sie auch ein leidenschaftlicher Vermieter sind. Das sind unsere Wohnungsunternehmen auch. Wenn man heute Wohnraum neu bauen will und selbst bei Aufstockungen, muss man sehr tapfer sein. Das dauert häufig sehr lange. Wir ertränken alles Gute, was wir tun wollen, in Bürokratie in Deutschland. Die hat auch bisweilen ihren guten Grund. Sicherheitsinteressen müssen natürlich immer gewahrt werden. Sicherheitsstandards muss man, wenn man ein Gebäude anfasst, muss man die oft auch für den Bestand einhalten. Dann geht der Bestandsschutz verloren von dem Gebäude, was eben unten drunter liegt, unter der Aufstockung. Und wir kennen das, glaube ich, alle, auch in Hamburg und in den anderen beiden Bundesländern, in denen der VNW unterwegs ist, dass die Baugenehmigungsverfahren wirklich lange dauern, weil so viele verschiedene und auch widerstreitende Interessen unter einen Hut gebracht werden müssen. Und diese Verzögerung führt natürlich dazu, gerade in den letzten Jahren, dass die Kosten zum Errichten von solchem Wohnraum in der Zwischenzeit massiv ansteigen. Also zuletzt war es sozusagen auch noch so, dass nicht nur die Kosten, sondern auch die Zinsen noch gestiegen sind. Und dann kann es zu einem Punkt kommen, wo das gar nicht mehr wirtschaftlich ist, das Gute, was man tun will. Und ich kann nur raten, also wir sind kein Ratgeber, ich kann nur raten, dran zu bleiben. Und es ist ja gut, wenn Sie dann einen guten Ansprechpartner haben. Wir brauchen unbedingt in den Verwaltungsprozessen eine Haltung der Ermöglichung beim Wohnungsbau. Und zwar für viele Dinge, die man dann vielleicht auch mal ein bisschen fünf Grade sein lassen muss, anstatt Haltungen der Verhinderung, wenn man nach dem Buchstaben jeder einzelnen Norm geht. Das muss man natürlich mit Vorsicht machen. Man darf da auch nicht übers Ziel rausschießen.
Nee, Carsten aus Braunschweig, du bleibst aber dran, ja?
Ja, natürlich bleibe ich da dran. Und ich könnte natürlich noch viele andere Sachen dazu berichten. Ich sag mal nur ein ganz kurzes Beispiel. Jeder kennt einen Altbau mit Holzbalkendecken. Dann verlegen wir neue Steigeleitungen, also neue Wasserleitungen, tauschen die aus. Dann muss man Brandschottung setzen in einer Holzbalkendecke. Aber die Decke brennt. Die Brandabschottung, so ein kleines Stückchen da in der Ecke, das würde dann natürlich nicht brennen.
Mhm.
Aber das sind so Sachen, die uns alle, viel Geld kosten, wenn wir es denn machen würden. Oder wir lassen es halt weg. Aber wenn man es natürlich korrekt macht, dann muss man es einbauen. Aber
Frau Memmler?
Ja, vielleicht ergänzend mal ein kurzer Insight zu den Prozessen, die im Moment in Hamburg zu diesem Thema laufen. Und zwar nicht nur im Bestand, wo es ja wirklich auch viele, viele Regelungen gibt, sondern auch im Neubau. Wir versuchen im Moment sehr intensiv zu prüfen, welche Regeln, Normen, Anforderungen man gegebenenfalls weglassen kann oder auch runterfahren, damit man schneller und auch preisgünstiger zum Ziel kommt. Das ist aber eben eine schwierige Angelegenheit. Da ist man sofort in Haftungsfragen gegenüber den Firmen, die das auch machen, weil die Regeln bestehen ja nun mal. Man kann jetzt nicht einfach sagen, machen wir nicht, sondern man muss das sehr sorgfältig prüfen. Das tun wir, aber es geht eben auch nicht von heute auf morgen. Das ganze Thema, dass wir uns in Deutschland Standards leisten, die weder die EU-Nachbarländer haben, noch weltweit andere Länder. Also wir sind bei den Standards und bei den Normen wirklich oben, ganz oben an der Spitze. Das hat sich auch schon bis auf die Bundesebene rumgesprochen und man versucht, zumindest versucht man, das zu identifizieren, was man vielleicht weglassen könnte, um das schneller zu machen.
Und falls ihr es vorhin nicht mitbekommen habt, Brandschutz war ein Grund, warum Alexander Struck aus Norderstedt seine Wohnung verloren hat und jetzt obdachlos ist. Und vielleicht finden sich ja so tolle Vermieter wie Carsten aus Braunschweig, die sagen, okay, auch wenn es da im Hintergrund vielleicht an der einen oder anderen Stelle Ruckelstichwort Schufa-Auskunft, es gibt jemanden, der sich findet und Alexander eine Wohnung anbieten kann, dann wäre uns allen geholfen, denn Wohnungen fehlen nicht nur Alexander, vielen anderen selbstverständlich auch, aber das war ein ganz besonders eindrucksvoller Fall, das wollten wir jetzt hier einfach nochmal kurz anbringen. Gemeldet hat sich Peter aus Elmshorn. Ja, wie einfach oder schwierig ist es für dich oder war es für dich, eine Wohnung zu finden?
Ja, hallo erstmal. Ich habe euren Bericht gehört und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin Morbus Crohn-Patient, habe einen künstlichen Darmausgang, bin auch, wenn ich drei Berufe gelernt habe, schwer behindert verrentet worden, schon vor 13 Jahren. Das heißt recht früh. Damit geht natürlich einher, dass die Erwerbsminderungsrente dann natürlich nicht so hoch ist. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe einen Paragraph-5-Schein bekommen und auch eine Bestätigung von meinem Hausarzt, der gesagt hat, pass mal auf, hier, der Herr Tiedemann, der hat jetzt einen Beutel am Bauch und der ist so schwer krank. Der braucht eine Sozialwohnung, die auch eine gewisse Größe hat, um der Versorgung seines Bauches gerecht zu werden. Und ja, ich bin dann losgegangen von, ich sag mal so, ich habe alle abgeklappert, die Sozialwohnungsbaugesellschaften. Und ich habe mir da die unterschiedlichsten Dinge anhören müssen. Ja? Also man hat mir gesagt, ja, sie werden schon noch finden, dass sie ihn reinkriegen können. Sie sind auf der Warteliste Nummer 457 und wir hatten gerade eine große Flüchtlingswelle. Diese Leute sind zuerst dran, hat man mir auch gesagt. Zum Beispiel fand ich irgendwie auch ziemlich dreist. Also nicht, dass man mich jetzt falsch versteht. Ich bin Sozialdemokrat bis aufs Blut. Ich habe nichts gegen diese Menschen, die vor Vertreibung und vor Krieg flüchten.
Ja.
Trotzdem war das natürlich so, dass ich, muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann irgendwann durch einen Zufall über privat eine private Wohnung gefunden. Und bis heute, bis zum heutigen Tage, stehe ich auf alle Wartelisten sämtlicher Wohnungsbaugesellschaften in Elmshorn, in Pinneberg und in Uedersen.
Ja.
Und die haben sich nie bei mir gemeldet, weil es für mich bis heute anscheinend auch keine Wohnung gibt.
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt nicht zufällig eine private Wohnung gefunden hätte, ich habe damals 870 Euro Rente bekommen, dann wäre ich schlicht und ergreifend obdachlos geworden nach einem harten Arbeitsleben. Denn ich habe mit 15 Jahren schon in der Papierfabrik gestanden, im ersten Lehrjahr, und habe ab dem zweiten Lehrjahr voll Schichtsystem gearbeitet. Und das hat mich, muss ich ganz ehrlich sagen, schon echt schockiert, dieses Ganze. Ne?
Ja, dazu die Frage an Petra Memmler vom Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen. Woran liegt es, dass es Peter so geht? Liegt es tatsächlich am Wohnungsmangel oder liegt es an seiner persönlichen Situation?
Das kann ich so jetzt natürlich nicht beurteilen aus der Ferne. Hallo Peter erstmal. Aber den niedersächsischen Wohnungsunternehmen geht das eigentlich genauso wie denen in Hamburg oder in Schleswig-Holstein. Es ist einfach zu wenig Wohnraum da. Es sind auch zu wenig Sozialwohnungen da. Hamburg hat da eine ganz gute Quote, aber es reicht eben trotzdem nicht. Man schafft das gerade mal sozusagen diese 80.000 Wohnungen rund, die es in Hamburg gibt, aufrechtzuerhalten durch viel Neubau, weil eben auch Wohnungen aus der Bindung fallen. Und ich glaube nicht, dass es an der Person liegt, sondern man braucht manchmal tatsächlich ein bisschen Druck auch und muss sich häufig melden. Wartelisten, soweit ich das weiß, gibt es zumindest bei den Hamburger Genossenschaften nicht mehr, sondern man geht dahin und fragt nach einer Wohnung und da muss man dann dranbleiben.
Und ja, das habe ich gemacht.
Genau, ja.
So, und ich muss noch dazu sagen, ich bin nicht verschuldet gewesen zu der damaligen Zeit. Ich hatte keinen Schufa-Eintrag. Dadurch, dass ich vorher einen hochdotierten Job in einer großen Drogerie hatte und wirklich sehr gutes Geld verdient habe. Und wenn man dann noch ein Jahr später, ich glaube, ich bin 1,5 Jahre, habe ich immer wieder bei allen angerufen und irgendwann, ich kann die Mitarbeiter ja auch verstehen, die sind irgendwann frustriert und sagen, oh, der Tiedemann ruft schon wieder an, irgendwie nervt er. Das merkte man so an den Antworten, aber wie gesagt, ich habe dann durch Zufall diese private Wohnung gefunden, in der ich heute zum Glück noch zufrieden lebe.
Ja.
Das ist eigentlich, also ich finde, das hat echt ein Geschmäckle, ne? Also da sollte sich die Politik drum kümmern, dass Menschen, die hier geboren sind, hier gelernt haben, hier gearbeitet haben,
ja,
plötzlich schwer krank werden und vor so einem Problem stehen, das ist zum Haare raufen, ne?
Ja, vielen Dank, Peter, dass du uns davon erzählt hast. Und ich frage aber nochmal Rolf Bosse vom Mieterverein Hamburg. Wie wahrscheinlich ist das, dass die Erkrankung von Peter dazu führt, dass er auf den Listen da doch immer weiter nach unten rutscht? Oder liegt es tatsächlich daran, dass die Wohnungen nicht da sind?
Das liegt definitiv daran, dass die Wohnungen nicht da sind. Ich denke nicht, dass das da einen Einfluss hat. Im Gegenteil, eher vielleicht, wenn ich jetzt sage, ich gucke auf die Zusammensetzung der Hausgemeinschaft und habe da einen Menschen, der die Voraussetzungen erfüllt, was die Einkommensgrenzen angeht und dann eben in der Situation ist, dass er auch für möglich eine barrierefreie oder barrierearme geförderte Wohnung braucht, dann denke ich gar nicht, dass es das Problem ist. Was wir halt sehen ist, ich habe Glück, wenn ich eine Wohnung finde. Das zeigt Peter Thielmann ganz deutlich. Er kannte jemanden oder hat jemanden zufällig kennengelernt, der eben eine Wohnung ihm vermietet hat. Und das haben wir hier ganz häufig in Hamburg auch, wo ich den Eindruck habe, entweder ich habe Beziehungen und kann dann eben darüber eine Wohnung finden, die dann vielleicht auch bezahlbar ist, oder aber ich muss mich bei den großen Portalen anstellen und bekomme dann da also die Wohnungen für irgendwie 14 Euro Neuvertragsmiete vermietet, womöglich auch noch Verstöße gegen die Mietpreisbremse, also alles so Sachen, wo ich sagen muss, das ist eine ganz ungute Mischung und das kommt aus einer Zeit heraus. Also es ist Wohnungsbau, das ist eine Sache, das ist eine Sache nicht von 1, 2, 3 Jahren, sondern es ist eine Sache von Jahrzehnten. Ne? Und wenn wir gucken, dass wir in den 90er Jahren etwas abgeschafft haben, das Wohnungsgemeinnützigkeit geheißen hat und das bis in die 90er Jahre hinein dafür gesorgt hat, dass es genug bezahlbare, sozial geförderte und langfristig preisgebundene Wohnungen gegeben hat, das dann abgeschafft worden ist, weil gesagt worden ist, Deutschland ist fertig gebaut, wir brauchen keine Wohnung mehr, das regelt der Markt alles schön alleine. So, und dann hat der Wohnungsmarkt sich liberalisiert und es sind eben große Konzerne entstanden, die jetzt im Prinzip von ausländischen Hedgefonds oder was auch immer kontrolliert werden, Fondsgesellschaften, die gucken, dass sie eben Geld als Dividende auszahlen und nicht im Unternehmen lassen. Und wenn ich das Shareholder Value als Interesse habe, dann haben wir natürlich auf der anderen Seite die Mieterinteressen und die kommen da auf jeden Fall zu kurz. So, und da guckt der ganze Markt hin, da orientiert sich der ganze Markt nach und deswegen haben wir im Grunde eine Entwicklung hin zu weniger Wohnraum, weniger bezahlbaren Wohnraum und da müssen wir jetzt einen Weg finden, da wieder rauszukommen.
Stichwort Wohngemeinnützigkeit, ganz interessant. Die Bundesregierung plant, wieder dahin zurückzukehren, aber Experten sagen auch, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Das würde jetzt zu weit führen, das komplett nochmal zu erklären, aber die Experten sagen, da es ist für viele an der Stelle vielleicht gar nicht so attraktiv. Mietpreisbremse ist gefallen, das ist sicherlich ein Aspekt, auf den wir nochmal gucken sollten. Sie sagen Verstöße noch vielleicht ganz kurz. Das heißt also, halten sich viele nicht dran?
Nach dem, was wir feststellen, nein. Wir haben sehr viele Anfragen, die ganz klar definitiv Verstöße gegen die Mietpreisbremse sind und wo wir dann davor gehen. Wobei die zweite Frage, nachdem uns das Mitglied gefragt hat, kann ich da was machen, ist, verliere ich davon meine Wohnung? Gefährde ich da mein Mietverhältnis mit? Also die Angst, die Wohnung zu verlieren, hindert auch viele daran, ihre Rechte auszuführen. Und das nutzen viele Vermietende leider auch aus.
Und wie praktisch ist das, dass wir einen Vermieter jetzt bei uns haben, Eike aus Hamburg-Meiendorf. Ja, wie handhabst du das, wenn da mal wieder eine Vermietung ansteht und ganz viele Leute sich um vielleicht nicht ganz so viele Wohnungen, na, ich will nicht sagen prügeln, aber bewerben und versuchen zum Zug zu kommen? So.
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe einmal gesagt, das war eine junge Dame mit Kindern und ich habe gesagt, sie war in der Grundsicherung, okay, ich vermiete ihr die Wohnung. Das Ende war, dass ich 25.000 Euro Schulden hat, 25.000 Euro Schaden hatte und keinen, den ich irgendwie belangen konnte. Und darum kann ich es schon verstehen, wenn die meisten Vermieter sowas wie eine Schufa-Auskunft wollen und so weiter. Weil ich habe es einmal versucht und bin halt einfach auf die Schnauze gefallen, wie man so in Hamburg sagt. Und das hat mich ganz, ganz viel Geld gekostet. Ich habe diese eine Wohnung, die haben wir damals gekauft, meine Frau und ich. Und die ist war dann zu klein, weil wir zwei Kinder hatten. Es ist eine Dreizimmerwohnung. Da sind wir dann halt woanders zur Miete hingezogen, haben diese Wohnung vermietet. Ich habe noch zwei Zimmerwohnungen jetzt von meinem Vater geerbt. In der einen wohnt sein bester Freund und der wird da auch für immer wohnen bleiben. Und in der anderen wohnt meine Tochter. Und ich kann nur alle verstehen, die auf sowas wie Schufa-Auskunft und so bestehen.
Mhm. Das heißt also, das, was jetzt da ist, bleibt mehr oder weniger im weitesten Sinne in der Familie. Und du würdest jetzt nicht mehr sagen, okay, ich öffne das und es kann sich jeder auf die Wohnung bewerben. Sollte jetzt zum Beispiel deine Tochter sagen, beruflich gehe ich weg und ziehe woanders hin.
Doch, auf alle Fälle würde ich das dann freigeben. Aber ich würde mir mittlerweile, gebranntes Kind scheut das Feuer, auch angucken, wer da kommt.
Jetzt sagt man immer so schön, man kann den Leuten nur vor den Kopf gucken. Also entscheidend ist dann wirklich das Kriterium Schufa-Auskunft.
Nee. Für mich wäre zum Beispiel wichtig, dass jemand einen sicheren Job hat. Also dass jemand nicht unbedingt in der Probezeit ist oder gar keinen Job hat oder sowas. Wenn jemand jetzt, ich bin auch nichts Dickes, ich bin gelernter Kfz-Meister und bin jetzt in der Industrie unterwegs. Also ich bin nichts Großes, aber es muss schon sicher sein, dass das Einkommen regelmäßig reinkommt.
Mhm. Ja, und dazu die Frage an Petra Remmler vom Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen. Wie oft passiert sowas, dass Vermieter wirklich sagen, ah nee, da bin ich lieber vorsichtig?
Also ich glaube, man muss schon so ein bisschen unterscheiden, auch jetzt an Eike gesprochen, ob es sich um einen kleinen Vermieter, also um einen privaten Vermieter mit wenigen Wohnungen handelt, wo das Risiko natürlich auf diesen wenigen drei Wohnungen dann liegt, oder ob es sich um ein professionelles Wohnungsunternehmen mit, weiß ich nicht, 10.000, 15.000 oder 140.000 Wohnungen handelt. Mhm. Ein Vermieter muss mit diesem Risiko immer umgehen, dass er Mietausfälle hat und auch im Zweifel auch mal richtig Ärger mit Mietern. Gerade wenn man in dem Teil dieser Branche arbeitet, wie unsere Mitgliedsunternehmen jetzt vom VNW, die den Wohnraum eben ganz vorrangig an Haushalte mit geringen und mittleren Einkommen vermieten und eben auch gerade sehr, sehr viele Menschen in WA-Wohnungen unterbringen. Und das macht das Risiko jetzt nicht deutlich höher, aber wenn jemand wirtschaftlich überhaupt keine Probleme hat, dann kommt das vielleicht auch nicht zu so einem ungetragenen Schaden. Aber damit müssen die Vermieter leben und das müssen sie auch über viele Jahrzehnte kalkulieren, dieses Risiko. Das kann natürlich ein großes professionelles Unternehmen viel besser tun als ein Vermieter, der nur ganz wenige Wohnungen hat oder vielleicht nur ein Haus. Unsere Mitgliedsunternehmen haben für ihre Mieter, die ja durchaus gibt es immer welche, die Probleme haben oder machen. Und das kann, auch wenn es nur ein Haushalt ist oder eine Person, mal wirklich ein ganzes Haus auch in Alarm versetzen. Also wenn es da um häusliche Gewalt geht oder um Drogenmissbrauch oder sonst was. Also da ist ganz schnell, das ist so ein kleines Samenkorn, was ein ganzes Haus oder ein ganzes Ensemble oder sogar ein ganzes Quartier sozusagen in Alarmstimmung versetzen kann. Dafür haben die professionellen Vermieter eigene Systeme der Beratung und der Betreuung von solchen Mietern und auch die Kontakte, wohin sie die weitervermitteln können, zum Teil in den Quartieren eben eigene Systeme, um sozusagen das nicht eskalieren zu lassen. Aber das hat ein kleiner Vermieter eben nicht.
Nee.
Darf ich da noch einmal einhaken?
Unbedingt.
Ich möchte jedem, das hat mein Vater mir von klein auf an beigebracht, schaff dir Wohneigentum. Selbst wenn du nicht selber dort wohnst, du kannst es vermieten und dein Mieter bezahlt dir dein Eigentum sozusagen. Jedem, der es sich irgendwie leisten kann und es irgendwie von der Bank finanziert kriegt, möchte ich raten, sich Wohneigentum zu schaffen.
Und trotzdem zu vermieten, das klingt jetzt ja doch mutiger als vorhin.
Ja, nein, vermieten schon. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach, ich habe es versucht an jemanden, der von der Grundsicherung lebt. Es ist halt in die Hose gegangen. Ich würde es halt nur noch an, wie soll man sagen, ganz normale Menschen wie du und ich machen, die ihren Job haben, die ihr Einkommen haben. Und ja.
So, jetzt schüttelt Rolf Bosse vom Mieterverein Hamburg mit dem Kopf. Was ist der Anlass?
Ja, bei allem Verständnis, Eike, das kann ich total nachvollziehen, dass das für Sie richtig hart gewesen ist. Ich kann nur die zweite Hälfte der Geschichte, die müsste man eben vielleicht auch noch kennen. Also ich weiß nicht, es gab vor ein paar Jahren mal so ein Hype um Mietnomaden, die also ganz schlimm für den Wohnungsmarkt sein sollten. Und dann hat man da also versucht, für irgendwelche Studien Mietnomaden zu finden. Man hat gar keine gefunden. Also die Frage ist, wo ist da jemand wirklich vorsätzlich unterwegs, um jemanden zu schädigen? Und was ist hier passiert? Und ich denke, hier ist etwas passiert. Da ist nämlich jemand mit seinem Leben nicht richtig klargekommen und Sie haben den Schaden davon. Und das ist auch absolut nicht in Ordnung. Ne? Also das verstehe ich total. Nur müssen wir immer da gucken, wo können wir Hilfsangebote gegebenenfalls schaffen als Gesellschaft. Das, was Frau Memmler sagt, ne? Wenn dann ein großes Wohnungsunternehmen da also so eine Eskalationsspirale, so eine Eskalationsstufen hat, Sie haben das dann vielleicht nicht, dass Sie vielleicht sich dann an jemanden wenden können, der vielleicht städtisch da unterwegs ist. Gerade wenn jemand Grundsicherung oder Sozialhilfe bekommt, dann ist das doch sicheres Einkommen eigentlich. Also es ist ja auch sicheres Geld, das sogar direkt auf das Konto der Vermieter Seite überwiesen werden kann, wenn alle kooperieren. Also das ist natürlich jetzt ein sehr rosa gezeichnetes Bild, das haben Sie so anders erlebt, ne? Aber ich wollte nur einmal dafür plädieren, dass das macht für mich Menschen, die also solche Leistungen bekommen, nicht unmöglich als Mieterinnen und Mieter. Ne?
Ja, da möchte ich nochmal einhaken und zwar insofern, es war zunächst im Mietvertrag vereinbart, dass diese Miete direkt von der Stadt Hamburg an uns überwiesen wird. Das wurde dann später von der Stadt Hamburg geändert. Die Miete wurde an die Mieterin überwiesen und die sollte die an uns weiter überweisen. Ab dann sind wir da hinterhergelaufen. Und die Badewanne ist kaputt gewesen, die Küche war total ruiniert mit Mäusenestern drin und was weiß ich. Alle Zimmertüren waren Schrott. Der Eichenboden im Wohnzimmer war kaputt. Der Buchenboden im Kinderzimmer musste ich komplett entfernen und da steht keiner für gerade.
Ja,
das kann man nicht schönreden. Das ist so.
Kann man nicht schönreden.
Das ist einfach schlimm, ja.
Oh Mann, ja, dann hoffen wir auf jeden Fall und wünschen dir mehr Glück mit denen. Jetzt ist es die Tochter und der Freund.
Ja, ich möchte nur jedem, der die Möglichkeit hat, der ein geregeltes Einkommen hat, empfehlen, sich irgendeine Immobilie anzuschaffen.
Okay, ist angekommen.
Kriegt sich irgendwann von selber.
Ist angekommen und wir wünschen dir weiterhin viel Glück mit den Mietern, die du jetzt hast, zumal sie sozusagen aus dem eigenen Umfeld kommen. NDR 2 Spezial, euer Thema und da geht's um die Wohnungssuche und inwieweit die zum Albtraum werden kann. Und schön ist, dass nicht nur Menschen sich melden, die eine Wohnung suchen, sondern auch Menschen, die eine Wohnung haben. Hans aus Nienburg an der Weser, hallo, guten Abend. Hans, bist du da?
Ja, hallo.
Sehr gut, wunderbar. Ja, wie sieht es bei dir aus? Genau. Wie gehst du vor, wenn du eine Wohnung zu vergeben hast?
Ja, ich kann das mal so sagen. Ich habe 1990 mir ein Haus gekauft. Ich habe jetzt zwei Töchter und ich habe mir gedacht, ach, weißt du, wenn man soweit ist, dann mache ich für jede Tochter eine Wohneinheit und dann gibt es keinen Streit nachher, wenn es ums Erbe geht. Und so habe ich es dann auch gemacht mit meiner Frau. Wir haben also eine zweite Wohneinheit angebaut und als wir fertig waren 1991, haben wir gesagt, dann werden wir die so lange vermieten. Die Kinder waren berufstätig außerhalb, also nicht im Ort ansässig und bis dahin haben wir gesagt, dann vermieten wir die halt. Mhm. Und das haben wir dann auch getan. Und ich habe von den 30 Jahren, in denen ich vermietet habe, die ersten 18 Jahre, muss ich mal sagen, war super. Mhm. Die Mieter haben sich an den Mietvertrag gehalten. Es hat sich auch eine Freundschaft entwickelt. Mhm. Also es war einfach toll. Mhm. Aber dann ungefähr um 2010 rum, Wintern die letzten ausgezogen, weil die, ich habe überwiegend an sozial schwächere Personen vermietet, an Alleinerziehende zum Beispiel oder an junge Ehepaare, die nicht verheiratet waren, aber Kinder hatten gemeinsam. Das hat wunderbar funktioniert. Mhm. Die letzten haben dann geheiratet und haben dann, sie kamen aus den neuen Bundesländern, sind dann weggezogen und dann habe ich eine andere Familie eingesetzt, eine alleinerziehende Mutter mit zwei erwachsenen Kindern.
Ja.
Die haben mir die Wohnung dermaßen verhunzt. Ich bin zwischendurch mal da gewesen, weil die Absauchhaube defekt war in der Einbauküche. Und bei der Gelegenheit habe ich dann festgestellt, dass das so gar nicht geht. Die haben einen Hund und eine Katze gehalten. Die Tiere haben auf dem Velourboden ihr Kot hinterlassen, vor der Tür wahrscheinlich, als sie nicht zu Hause waren. Und dann, als sie nach Hause kamen, bei der Türöffnung, haben sie den Kot in den Teppich eingescheuert.
Okay, wunderbar, das klingt ganz hervorragend.
Die Fußleisten waren angefressen vom Hund. Ja, die Fußleisten waren angefressen, das Waschbecken war beschädigt im Badezimmer. Das hat aber der Vermieter, der vor mir war, auch schon so ähnlich erlebt, was er erzählt hat. Ja, mir blieb keine andere Möglichkeit, als einen Grund zu finden, die Kündigung auszusprechen.
Eigenbedarf.
Dann habe ich tatsächlich es geschafft. Nein, nicht Eigenbedarf, sondern das Dach musste erneuert werden.
Aha.
Und da haben wir gesagt, die Firma macht das Dach nur, wenn nichts wohnt, weil die Versicherung nicht übernehmen wollen. Wenn das Dach war ein Flachdach, das war sanierungsbedürftig. Und die hatten ja ein Jahr Kündigungsfrist. Die haben ja fast 10 Jahre bei mir gewohnt.
Okay.
So, und in dem letzten Jahr dann bis zur Kündigung haben die nichts mehr gemacht. Also nichts mehr. Die haben auf der Terrasse oben eine 40 Quadratmeter große Dachterrasse Müll gesammelt. Da wuchs Gras und Unkraut durch die Holzpaneele durch, weil da die Blumenerde ständig wohl verschüttet wurde.
Also es war wirklich heftig.
Man kann es ja gar nicht erklären.
Nee, klar. Also es klingt auf jeden Fall.
Die Türen waren eingetreten, weil der Junge da wohl nicht, es war kriminell, sag ich mal so. Ich möchte hiermit eigentlich nur mal sagen, ich habe sehr gerne vermietet und auch sehr gerne geholfen und habe mich auch, ich war auch glücklich darüber, dass es so viele Menschen gab, die anschließend wie Freunde das Haus verlassen haben.
Ja.
Und diese beiden Mieter, diese eine und ich hatte noch einen ähnlichen gehabt, der ist aber nur bei Nacht und Nebel verschwunden, hat die Schlüssel weggeworfen. Das war nicht ganz so dramatisch. Habe ich gesagt, ich kann da nicht mehr vermieten.
Mhm.
Ich habe die ganzen Jahre, die ich vermietet habe, ich habe also sehr preisgünstig vermietet, unter dem Mietspiegel. Die haben mich alle für bekloppt gehalten. Und also wie gesagt, ich habe angefangen 1991 mit 450 Euro für ein eigenes Haus mit 140 Quadratmeter Wohnfläche und war jetzt 2019 auf 500 Euro Kaltmiete.
Ja.
Ja. So, wie gesagt, ich war so enttäuscht, dass ich gesagt habe, ich lasse die Wohnung jetzt leer stehen.
Okay.
Ich habe so viel entrümpelt, ich bin vor Gericht gezogen, ich habe die Gerichtskosten bezahlt, ich habe einen Titel für 30 Jahre und das Gericht hat gesagt, ja, die wollten das ja gerne bezahlen, aber die konnten das
alles
nicht.
Klar.
Und ich habe aber gesagt, ich habe mit denen gesprochen, als er mich mietschuldig wurde. Und habe ihn angeboten, nach und nach immer etwas dazu zu zahlen, bis er den Rückstand aufgeholt hat.
Okay, wir halten fest, du hast eine wirklich katastrophale Erfahrung gemacht und dich jetzt entschieden, die Wohnung leer stehen zu lassen. Ist immer noch so? Also du bleibst dabei, die Wohnung wird nicht mehr vermietet?
Ja, nicht mal so. Noch viel schlimmer.
Oha.
Ja, so ist viel schlimmer geworden. 2015 kamen ja die Flüchtlingsprobleme.
Okay.
Und da habe ich gesagt, es gibt zu viele arme Menschen. Die Gemeinde hat händeringend alle Bürger gebeten, habt ihr nicht, könnt ihr nicht.
Ja.
Und da habe ich meine Wohnung an die Gemeinde übergeben, zunächst mal 5 Jahre.
Okay.
Und jetzt kommt der Hammer. Die Gemeinde wollte mir 920 Euro Kaltmiete zahlen.
Ja.
Da habe ich gesagt, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte bei 500 Euro bleiben.
Okay.
Aber ich möchte nach Ablauf der 5 Jahre, falls die Leute dann ausziehen, möchte ich meine Wohnung so übernehmen, wie ich sie übergeben habe.
Ja.
Also frisch renoviert und vermietungsfähig.
Und wir ahnen schon, es kam anders.
Die Gemeinde hat sich eingelassen, hat mit mir auch den Vertrag gemacht. Es kam dann anders. Und dann habe ich Flüchtlinge gehabt aus dem Irak bei mir wohnen, eine 5-köpfige Familie. Und das war wirklich harmonisch, man kann sich das gar nicht vorstellen. Problem war natürlich, Den Nachbarn, denen hat das ja nun gar nicht mehr gefallen, dass ich da plötzlich Flüchtlinge in mein Haus habe.
Okay, wir sehen, das ist eine sehr komplexe Gemengelage. Ja, deswegen fragen wir, ja, ich merke auf jeden Fall. Und frage direkt mal an Petra Memmler, wie viele Vermieter, wie vielen geht es so wie Hans, die sagen, Mensch, ich war guten Willens, bester Absicht und habe aber schlechte Erfahrungen gemacht und will jetzt nicht mehr, weil wir haben ja vorhin auch schon so einen Fall gehabt.
Ja, auch dazu gibt es natürlich keine, in Wahrheit keine Zahlen. Aber ich will vielleicht mal kurz sagen, wie das eigentlich aussieht, auf dem, wer eigentlich Eigentümer ist von Mietwohnungen. Und wir haben, das ist eigentlich die einzige Zahl, die in Deutschland und in Hamburg gleich ist. Wir haben jeweils einen Anteil von rund 35% aller Wohnungen, also deutschlandweit und auch in Hamburg, auf Hamburg bezogen, die von privaten Kleinvermietern vermietet werden. Das ist also ein höchst relevanter Anteil des gesamten Wohnungsbestands.
Ja, es ist ja insgesamt so, dass der Anteil der Privatvermieter eigentlich
der ist relativ hoch,
sehr hoch ist, ja.
Die professionelle Wohnungswirtschaft in Hamburg hat 40%, aber im Bund dann auch nur 20. Also, Hamburg ist ja eine große Mieter- und Vermieterstadt. Und was Herr Kirschke erzählt hat, ist eben immer ein Risiko, was ein Kleinvermieter tragen muss. Das ist so ähnlich wie bei dem Fall, den wir vorher gehört haben. Und auf das er sich einstellen muss. Und der private Vermieter hat natürlich einen viel, viel persönlicheren Bezug nochmal zu dieser einzelnen Wohnung, die er vermietet. Die professionelle Wohnungswirtschaft, ne, wenn jemand auszieht, dann wird die Wohnung sowieso komplett neu gemacht. Ja. Gibt es sozusagen Portfolio-Strategien, die über 10 Jahre laufen und die wissen genau, wie viele Wohnungen werden neu vermietet und was muss man dann machen. Aber ein Kleinvermieter, den kann das echt an den Rand des Wahnsinns bringen. Und dafür gibt es in Wahrheit auch keine Lösung, denn die Mieter sind in Deutschland sehr, sehr hoch geschützt. Also das Mietrecht ist auf jeden Fall schon sehr für den Schutz der Mieter, weil es eben auch so viele, gerade in Hamburg gibt es ja 75% Mieter, also ganz wenige Eigentümer nur, die müssen auch geschützt werden. Aber das heißt im Umkehrschluss auch immer, dass der Vermieter diesen Schutz im gleichen Maße nicht bekommt und dass es mitunter im Einzelfall dann sehr schwierig sein kann, eine Lösung zu finden, wenn ein Mietverhältnis überhaupt nicht funktioniert. Weil man, wir haben ja gerade vorhin auch von Fällen gehört, wo jemand auf der Straße landet. Das darf natürlich auch nicht sein. Also es bleibt immer sozusagen ein Bedarf für eine professionelle Betreuung von Menschen, die eine Wohnung verlieren, aus welchem Grund auch immer, damit sie auch eine neue kriegen. Und es braucht aber auch, es gibt auch einen Bedarf für die Vermieter, die genau solche Haushalte dann bei sich wohnen haben.
Ja. Vielen Dank auch an Hans aus Nienburg an der Weser für deine Eindrücke. Susanne wohnt in einem Dorf bei Hildesheim. Wie gut geht's dir denn mit deiner Wohnsituation?
Also im Grunde bin ich mit meiner Wohnsituation sehr zufrieden, weil ich habe tatsächlich die glückliche Situation. Ich wohne in einem Einfamilienhaus, was mir selber gehört. Da wohne ich auf dem Dorf, auch ganz prima. Das Ding ist einfach nur, ich habe 2 Kinder, die sind inzwischen erwachsen und ausgezogen. Das heißt, eigentlich brauche ich die Fläche meines Einfamilienhauses nicht mehr. Auch mein Garten wird mir irgendwann zu groß sein, das weiß ich jetzt schon. Und ich weiß gleichzeitig, suchen andere Menschen, nämlich klassische Familien, die ich mal auch gewesen bin mit kleinen Kindern, genau solchen Objekte finden sie aber nicht mehr. Ich würde mein Einfamilienhaus tatsächlich zur Verfügung stellen, sprich verkaufen, im Sinne von einer Tauschgeschichte vielleicht sogar, wenn ich adäquaten Wohnraum für mich in meiner Nähe finden würden.
Und um mal so einen Eindruck zu kriegen, du sagst, du wünschst dir eigentlich eine kleinere Wohnung da, wo du schon bist in dem Dorf. Was stehen da so für Häuser?
Das in dem Dorf, wo ich wohne, gibt es keine 500 Einwohner. Da gibt es halt den alten Kern, da gibt es alte Fachwerkhäuser, die aber im Grunde genommen, ich sag mal, alt und abgenutzt. Dann gibt es noch die berühmte Siedlung. Die Siedlung ist aber noch, glaube ich, die ist gebaut worden, bevor ich überhaupt zur Welt gekommen bin, also irgendwann in den 60ern.
Dann also Wohnungen würde es geben?
Aber nur als ein Familienhaus. Es gibt ein einziges Wohnhaus mit mehreren mehreren Wohnungen, aber eben kein klassisches Neubaugebiet. Das gibt es definitiv in meiner Gemeinde nicht.
Aber habt ihr mal den Versuch unternommen, wirklich mal, keine Ahnung, ins Rathaus zu gehen und zu sagen, Leute, wir würden gerne hier bleiben, aber nicht so. Was kann man da machen? Gibt es vielleicht Initiativen, um andere Bauprojekte, Bauformen anzuschieben?
Nein, so direkt haben wir es nicht gemacht. Das Einzige, was wir privat gemacht haben, also da mein Mann und ich, wir sind beide Architekten.
Aha. So. Da ja, sehe ich doch einen neuen Auftrag auf euch zukommen.
Ja, so ungefähr. Wobei ich beschäftige mich nicht mit dem Bauen, ich beschäftige mich hinterher mit möglichen Bauschäden und so. Okay. Aber mein Mann ist tatsächlich im Thema drin. Der hat dann eben auch schon mal erwirkt oder mit dem Bürgermeister darüber gesprochen, dass man die sogenannten Bebauungspläne, das ist quasi die Grundvoraussetzung, die festlegt, was man eigentlich in Baugebieten wie bauen darf. Also Einfamilienhäuser, Doppelhäuser, Mehrfamilienhäuser, in welcher Höhe, in welcher Größe. Das legt ein Bebauungsplan fest. Und da haben wir für die Gemeinde jetzt bei einem neuen Bebauungsplan schon mal darauf hingewirkt, dass es eventuell möglich ist, eben in einem Objekt mehr als ein oder zwei Wohnungen zu machen und das eben nicht als Objekt, oh, hier ist ein Altenheim, sondern das ist eine ganz normale Wohnform, wo eben auch 4, 5, 6 Wohnungen drin sein können.
Und habt ihr da das Gefühl, dass ihr da Gehör findet?
Doch, im Grunde ist da schon Gehör da, weil wenn man mal in einer Runde so dieses Thema anspricht, dann merkt man recht schnell, dass, wie gesagt, so Menschen meiner Altersgruppe eigentlich durchaus ein Interesse daran haben. Ich glaube, es wünschen sich tatsächlich ganz viele und es würde echt was bringen, wenn man die Menschen auf einfachem Wege dazu bringen könnte, ihre jetzigen Einfamilienhäuser zu verlassen, weil man eben für die einfach ein anderes Angebot hat.
Da sehe ich doch einen schönen Anlass für die nächste Bürgerversammlung bei euch im Dorf und wünsche dafür alles Gute und viel Erfolg, auf dass ihr vielleicht neue Wohnformen im selben Dorf mit einer gemischteren Bevölkerung hinkriegen könnt. Herzlichen Dank, Susanne, vielen Dank für deine Meinung und noch einen ganz schönen Abend.
Alles klar, danke, bis dann, tschüss.
Und das wollen wir an der Stelle auch noch erwähnen. Susanne hat mitgemacht bei NDR Fragt. Das ist ja sozusagen ein Kreis hier bei uns im NDR, eine Community. Und da könnt ihr euch auch jederzeit registrieren und mitmachen. Ist nicht repräsentativ, was da rauskommt, aber es machen inzwischen so viele mit, dass man ein sehr gutes Stimmungsbild bekommt. Und Susanne hat dazu beigetragen. Und sie hat einen ganz interessanten Aspekt aufgeworfen, Petra Memmler vom Wohnungsverband, so jetzt Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen, so jetzt habe ich es aber auch. ja, ganz interessant, so eine Art Tausch. Wir möchten uns im Alter kleiner setzen, aber das ist tatsächlich ein Thema, erinnere ich mich, was auch hier in Hamburg eine große Rolle spielt und in dem Fall eben auch in Niedersachsen. Man möchte sich im Alter kleiner setzen, aber findet keine passende Alternative, sei es in der Stadt oder eben in diesem Fall auf dem Land. Was kann man da machen, gerade auch um den ländlichen Raum, wie es so schön heißt, attraktiver zu machen, damit es sich in den Städten nicht so knubbelt?
Ja, also Wohnungen tauschen kann man natürlich nur da, wo es auch Wohnungen gibt. In dem 500 Zehlendorf scheint das ja gar nicht der Fall zu sein. Also ist die Frage ja, womit will man tauschen, wenn man das eigene Einfamilienhaus verlässt? Ich kenne diesen Tauschgedanken eher aus den großen Städten, aus dem verdichteten Raum, weil wir da tatsächlich die Situation haben, das ist ja auch vielfach beschrieben in Studien, dass der Wohnraum unglücklich verteilt ist und auch eingefroren quasi. Also dass Menschen, die eigentlich auf zu viel Fläche sitzen, da weg wollen, aber aus Angst, dass sozusagen die kleinere Wohnung, in die sie wechseln würden, noch teurer ist und das ja auch tatsächlich manchmal dann so der Fall, diese Wohnung eben auch nicht verlassen. Und den direkten Tausch, wir haben das in Hamburg also quasi mit jeder Regierung auch mal einmal hoch und runter dekliniert, das funktioniert ohnehin nicht. Wir haben sogar bei der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen eine extra Stelle für Wohnungswechsel, die soll genau das Gleiche bewirken. Die hat, glaube ich, in den letzten 3 Jahren einen einzigen Wechsel hingekriegt. Also das ist ein sehr schwieriges Thema. Ich glaube auch, dass dieses Thema Dorf ganz speziell ist. Also wenn jemand, wir sprechen ja hier über Mietwohnraum, in einem kleinen Dorf würden Vermieter natürlich auch nur bauen, wenn er sicher sein kann, dass er diese Wohnungen auch langfristig vermietet kriegt. Und das hängt häufig eben an der infrastrukturellen Ausstattung von so einem Dorf. Wenn es da keinen Arzt gibt und keinen Supermarkt und kein Kindergarten und keine Schule, dann wird es schon schwierig, Mietwohnungen zu errichten und auch dauerhaft zu vermieten. Da ist sicherlich die Frau Susanne eine Ausnahme, weil sie schon in diesem Dorf wohnt und da auch wohnen bleiben will. Aber wenn man da viele Wohnungen baut, müssen ja da mehr Leute hinziehen.
Ja.
Und die machen das nur, wenn es auch Infrastruktur gibt.
Dazu die Frage an Rolf Bosse vom Mieterverein in Hamburg. Wie viele, sagen wir mal, Mieter, Mieterinnen, die Sie betreuen, sind vielleicht aber auch so genervt, dass sie inzwischen sagen, ich suche nicht mehr in Hamburg, ich versuche es tatsächlich erst recht gerade außerhalb?
Klar, die gibt's. Und das ist ja so, dass es in den letzten Jahren noch schärfer geworden ist mit der Wohnungssuche von Mietwohnungen jetzt, weil viele Menschen, die sich bis 2021 noch eine Wohnung hätten kaufen können von dem Geld, was sie hatten, jetzt das nicht mehr können. Mhm. Und dann legen die das Geld natürlich irgendwie anders an und suchen was zur Miete, können das auch gut bezahlen und sind damit auch wieder Konkurrenz für den Mietwohnungsraum. Und wir leben ja in Hamburg hier in einem absoluten Ballungsraum, wo auch das Umland entsprechend ist. Homeoffice hat auch dafür geführt, dass es attraktiver geworden ist, dann im Umland zu leben. Ich selber komme aus einem kleinen Dorf bei Braunschweig, Grüße gehen raus nach Diddersee, und da haben wir auch keinen vernünftigen Laden und nichts mehr gehabt. Und trotzdem gibt es da eine ganze Menge Menschen, die da hingezogen sind, weil die Infrastruktur danach ist. Bei Hildesheim ist das, denke ich mal, auch nicht anders. Da kann man auch hinpendeln und da arbeiten. Hannover ist nicht weit. Und das sind alles so Sachen, wo ich denke, das ist eine Belebung dieser ländlichen Räume geben muss. Und wenn Frau Memmler sagt, da gibt es keinen institutionellen Investor, der da jetzt irgendwie bereit ist, was zu bauen, um das dann zu vermieten, dann müssen das vielleicht die Leute machen, die da wie diese Dame hier vor Ort sagt, so, wir tun uns jetzt mal zusammen, wir kaufen da so ein altes Fachwerkhaus, machen da tatsächlich irgendwie unsere Wohngemeinschaft nicht drin, ne? Aber sowas wie, man wohnt da zusammen, so clustermäßig vielleicht. Mhm. Oder so. Und dann hat man wieder Wohnraum frei, eben das Einfamilienhaus für Leute, die da dazukommen. Und das kann nur eine Attraktivitätssteigerung für diesen ländlichen Raum sein. Und das ist etwas, wo ich denke, da müssen wir gucken, dass wir nicht nur privat Initiative ergreifen wollen, sondern dass wir auch politische Unterstützung da bekommen. Und das kann ich eigentlich nur befürworten.
Ich kann mal kurz gucken. Also nach einer neuen Erhebung ist Sylt wenig überraschend das teuerste Wohnpflaster im Norden. Aber, kleiner Tipp, da müssen wir jetzt alle hin, die Gemeinde Viereck im Osten Mecklenburg-Vorpommerns, die hat den günstigsten Wohnraum. Da liegt die Netto-Kaltmiete bei nur 3,50 Euro pro Quadratmeter. Das steht da zumindest so drin. Da wollen wir hoffen, dass es so stimmt. Die Frage an Simone Wipf, wo wohnst du?
Also ich habe in der Charlottenburger Straße Nummer 4 in Jenfeld und Fördern und Wohnen eine Wohnungsnotdienststelle, weil ich obdachlos war.
In Hamburg also.
In Hamburg habe ich eine Wohnung bekommen. Eine wunderschöne Wohnung, Neubau, vor, ich glaube, 3 oder 4 Jahren gebaut. War zuerst, sollte es eine Wohnanlage werden für Senioren. Und ist auch dementsprechend eingerichtet worden mit Fußbodenheizung, 2 niedliche Zimmer. Ich habe ungefähr 37 Quadratmeter mit Balkon und Zuwendung zum Kinderspielplatz. Und es gibt auch Wohnungen nach hinten raus, wo es ein bisschen ruhiger ist. Und das musste verkauft werden und das hat Fördern und Wohnen aufgekauft.
Das heißt also ein glücklicher Ausgang und
ja, ich habe leider mit der Nachbarschaft so ziemlich viel Stress bekommen und ich werde auch wieder ausziehen. Aber ich habe noch eine andere Sache. Ich hatte vorhin den Beitrag gehört, dass Hamburger auch weiterhin Interesse haben, zum Beispiel nach Schleswig-Holstein zu ziehen. Und dann, ich habe einen Bekannten, der hat ein Erbe von seinem Vater, das ist über 2000 Quadratmeter groß, da können 4 Parzellen drauf gebaut werden, ist erschlossen und der ist jetzt in der Lage, das zu verkaufen. Und wenn ich da irgendwie Ansprechpartner finden würde, wo neu gebaut werden könnte, ein größeres Haus zum Beispiel, mit einer dementsprechenden Anlage, die dann auch mit... Ich denke mal, dass man da, so ein 20 Mietparteienhaushalt drauf machen kann.
Okay, das nehmen wir dann mal so mit und vor allem freuen wir uns für dich, dass du diese schöne Erfahrung dann wahrscheinlich am Ende einer Strecke gemacht hast, die vorher ein bisschen steiniger war. Insofern vielen Dank, dass du dich gemeldet hast. Ja?
Wenn ihr meine Telefonnummer habt,
wir haben die Telefonnummer.
Ich gebe das dann weiter.
Sehr gut, wunderbar. Da haben wir jetzt auch direkt noch ein Bauprojekt angeschoben.
Ja, genau.
Es wird ja immer besser hier. Wunderbar. Ja. Vielen Dank, Simone. Ja. Und ja, die Frage nochmal an Petra Memmler. Ja, ist das eine gute Anlaufstelle, wo man tatsächlich dann, wenn man ja vielleicht vorher auf der Straße gelebt hat oder eben wohnungslos war, Anlauf finden kann?
Also ich glaube, ehrlich gesagt, der übliche Weg geht über diese Fachstellen, von denen ich vorhin schon gesprochen habe. Und die sitzen in den Bezirken. Mhm. Und die haben natürlich sozusagen die Kontakte erstens zu den städtischen Projektentwicklern. Fördern und Wohnen ist einer der städtischen Projektentwickler, genauso wie die IBA zum Beispiel. Und baut aber nicht selber, weil die Erfahrung gar nicht da ist, sondern kauft, wie die Dame gerade auch schon sagte, kauft Wohngebäude im Wesentlichen zu. Und ob man dann jetzt direkt bei Fördern und Wohnen landet oder bei einem anderen Vermieter, das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, der bessere Weg oder der richtige Weg ist, über die Fachstellen zu gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob man bei Fördern und Wohnen direkt nach Wohnungen fragen kann. Mhm.
Gut, das würde ohnehin jetzt vor allem den Hamburger Wohnungsmarkt betreffen. Dazu die Frage nochmal an Rolf Bosse vom Mieterverein in Hamburg. Wie oft passiert es, dass Menschen tatsächlich auch, weil es ist jetzt der zweite Fall, den wir heute haben, zweieinhalbte könnte man schon fast sagen, wie oft passiert es, dass Menschen tatsächlich in so eine Situation geraten, dass sie sagen, ich habe keine Wohnung mehr?
Ich kann dazu keine konkreten belastbaren Zahlen sagen. Ich kann nur sagen, dass wir sehr viele Ratsuchende haben, deren Wohnraum konkret gefährdet ist. Zum Beispiel durch die Eigenbedarfskündigung. Mhm. Und das ist etwas, wo wir eine Zunahme feststellen, die für mich darauf hindeutet, dass es eben immer härter wird, die Konkurrenz, der Kampf um die konkrete Wohnung. Also es ist mittlerweile nicht mehr so, dass ich Angst habe um meinen Job, weil es gibt jetzt ziemlich viel Arbeitsstellen, augenscheinlich, aber eben die Wohnung, die sind das große, große Problem. Und da kann ich nur sagen, dass wir gucken müssen, wenn das, was Vermieterinteressen sind und Mieterinteressen sind, dass das vernünftig ausgeglichen ist. Und wenn es heißt, Mieterschutz sei an irgendeiner Stelle vielleicht zu hoch gehangen oder so etwas, weil sich irgendwelche Leute dann eben nicht an die Regeln halten und den Wohnraum nicht so behandeln, wie sie sollten, dann bin ich immer noch der Meinung, dass es trotzdem wichtig ist, dass wir diesen Schutz eben haben, vor genau dieser Situation, da vor dem absoluten Nichts zu stehen mit einer Familie. Ich habe ganz oft diese Beratungssituationen, wo die Menschen auch wirklich verzweifelt sind und große Angst haben. Und das möchte man auch überhaupt gar keinem wünschen.
NDR 2 Spezial. Euer Thema ist hier und da geht's heute um die Wohnungen, den Wohnungsbau und vor allem die Wohnungssuche. Ich darf mal kurz zitieren. Bauministerin Geiwitz, die hat auf ihrer Seite stehen: Bauturbo für Deutschland. Das ist ihr Programm. Schneller planen, schneller genehmigen, schneller Wohnraum schaffen. Und das sollten 400.000 Wohnungen pro Jahr sein. Davon sind wir aber weit weg und mit dem sozialen Wohnungsbau sieht's ähnlich schwierig aus. Jetzt haben wir schon gelernt, was uns alle nicht großartig überrascht und was wir alle vor allem merken: Wohnungen fehlen, es werden offenbar zu wenige Wohnungen gebaut, zu wenige genehmigt, Stichwort Bürokratie, lange Verfahren, das alles ist heute Abend hier gefallen. Die Frage an Rolf Bosse, Vorsitzender vom Mieterverein Hamburg: Was meinen Sie, wie können wir es lösen, was wünschen Sie sich?
Es braucht eine gemeinsame Kraftanstrengung unserer Gesellschaft und wir müssen uns Gedanken darüber machen, ob so wie der Wohnungsbau und die Wohnungswirtschaft organisiert gewesen sind in den letzten Jahrzehnten, tatsächlich das sinnvoll ist, so weiter zu betreiben, um eben mehr Wohnungsbau zu haben und den Wohnraum tatsächlich zu finden, zu erstellen, den wir vielleicht brauchen. Das ist die eine Richtung. Und die andere Richtung klang ja auch heute Abend an. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wohnen wir in den jeweiligen Lebensabschnitten, in denen wir sind. Wir haben eine Zeit in unserem Leben, da brauchen wir mehr Wohnraum. Und es gibt eine Zeit, da brauchen wir weniger. Und vor allem brauchen wir dann auch barrierefreien Wohnraum für uns. Und darüber sollten wir uns alle Gedanken machen. Natürlich brauchen wir auch dann Alternativen vor Ort, weil wir nicht gerne unsere komplette Umgebung dann verlassen möchten. Da haben wir dann wieder den Ball bei der Politik und bei der Wohnungswirtschaft, entsprechend nachzusteuern. Also eine gemeinsame Kraftanstrengung.
So, Petra Memmler vom Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen. Wie kriegen wir es hin? Wie kriegen wir mehr Wohnungen hin? schneller?
Ja, Frau Geiwitz kommt tatsächlich mit ihrem Ziel in eine Unzeit eigentlich, weil die Rahmenbedingungen im Moment toxisch sind für den Neubau. Das Ziel stimmt aber trotzdem mit den 400.000 Wohnungen pro Jahr, die man eigentlich bräuchte in Deutschland. Also wir sollten schon an dem Ziel festhalten, weil wir haben, glaube ich, heute auch insgesamt rausgefunden, ohne mehr Wohnraum lassen sich diese vielfältigen Probleme einfach nicht lösen. Und unsere Unternehmen wollen bauen und sie brauchen dazu bessere Bedingungen in jeder Hinsicht. Das wurde heute auch schon gesagt. Und ja, denen, die günstigen Wohnraum anbieten wollen, sollte man den roten Teppich ausrollen.
Ein ja, warmer Wunsch, mit dem wir aus dieser Sendung rausgehen und mit einem Bauprojekt, das uns vorhin auch schon angetragen wurde. Es wird immer besser. Vielen Dank Ihnen beiden. Vielen Dank euch, dass ihr euch beteiligt habt, mitgemacht habt. Vielen Dank auch an die Leute und Teilnehmenden der NDR Fragt Community, die sich auch bereit erklärt haben, ihre Geschichte zu erzählen. Es war auf jeden Fall spannend. Es gab viele Aspekte und wir nehmen eine ganze Menge mit. Ich bin Katrin und wünsche noch einen schönen Abend.
NDR 2 Spezial, euer Thema.